Deals mit Diktatoren, die wurden Wirtschaft und Politik immer schon vorgeworfen. Auf Plakaten, bei Demos. Aber wenn diese Überschrift als Titel einer neuen Geschichte der Bundesrepublik zu lesen ist, noch dazu als Werk aus der Feder eines sehr renommierten Historikers, dann ist das eigentlich echt ein Hammer. Beziehungsweise ein Weckruf. Ich habe mit Frank Bösch über sein neues Buch gesprochen und hier im kleinen Format der Lesung hören wir rein in dieses, wer weiß, vielleicht neue Standardwerk. Dick genug ist es mit über 600 Seiten. Am Mikrofon ist Judith Heidkamp.
In der Nacht zum 4. Juni 1989 ließ Deng schließlich den Platz gewaltsam räumen. Die Zahl der Opfer ist bis heute unklar. Mindestens einige hundert Menschen wurden getötet, wenn nicht über 1000. Viele tausend verletzt. Sanktionen aber entsprechen nicht unserem Interesse. Wir können, wenn überhaupt, nur dann Einfluss in China nehmen, wenn Beziehungen bestehen.
1989. Das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Ein Wendepunkt im bundesdeutschen Blick auf China, dachte man jedenfalls damals. Tatsächlich lief schon bald eine Art doppelte Diplomatie relativ flüssig weiter. Aus Wirtschaftskooperation auf der einen Seite und anstandshalber untergebrachten bzw. angehörten Hinweisen auf Menschenrechte auf der anderen. China ist das Land, um das es im Ausschnitt gleich mit Stefan Wilkening geht. Aber es ist natürlich nur eine der Diktaturen, deren Beziehungen zur Bundesrepublik Frank Bösch in Deals mit Diktaturen untersucht. Er lehrt in Potsdam und leitet dort das Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung. Sein Buch über die Zeitenwende 1979 haben Sie vielleicht als Spiegel-Bestseller wahrgenommen. Klassischerweise wird die Geschichte der Bundesrepublik ja mit Begriffen wie Westintegration, Vergangenheitsbewältigung und Demokratisierung erzählt. Ist sie eigentlich eine der Geschäftemacherei mit Diktatoren, Herr Bösch?
Sie ist zumindest auch eine Geschichte der Auseinandersetzung mit Diktaturen. Sie haben es eben schon gesagt, normalerweise betrachten wir ja vor allen Dingen die Demokratisierung im Rahmen der Westbindung und der Abgrenzung von den sozialistischen Diktaturen, insbesondere von der DDR. Und das übersieht eben, dass in der Welt es viele nichtdemokratische Systeme gab, mit denen die Bundesrepublik einen sehr, sehr engen Kontakt gepflegt hatte. Das begann in Südeuropa mit Ländern wie Franco-Spanien, Portugal oder auch Griechenland, führte weiter über den Nahen Osten bis hin nach Lateinamerika oder Ländern eben wie China. Und das Buch zeigt, wie diese engen Kooperationen, die uns ja heute doch sehr intensiv beschäftigen, eigentlich entstanden sind.
Ich habe mir gedacht, je länger ich Ihr Buch las, eigentlich ist es ja logisch, um Exportweltmeister zu sein, darf man nicht so wählerisch sein.
Ja, aber zunächst einmal muss man sagen, dass es keine Vorgabe gibt, dass Deutschland Exportweltmeister sein muss, sondern das war eine bewusst gemachte Entscheidung. Und die Handelspartner wurden überall in der Welt recht willkürlich gesucht. Und das war für mich das Erstaunliche, als ich die internen Regierungsakten las, wie wenig, wie selten doch Menschenrechte angesprochen wurden. Viel schlimmer noch, in den diplomatischen Berichten gibt es oft Verständnis für Militärputsche, für Militärregierungen, die Sicherheit und Ordnung herstellen. Und es besteht überhaupt keine Erwartung, dass in Staaten wie etwa im Nahen Osten, in Iran, eine Demokratie entstehen könnte. Geschaut wurde, was deutschen Interessen, so hieß es immer, nutzt. Und das war in der Tat die Förderung des Exportes.
Jetzt muss man das Ganze natürlich auf der Folie des Kalten Krieges sehen, in dem die politische Landkarte anders angeordnet war als heute, wo man in Ost und West gedacht hat und weniger in Demokratie und Diktatur.
In der Tat, der berühmte Begriff des Westens umfasste eben viele unfreie Staaten. Damals war in der NATO beispielsweise mit Salazars Portugal eben auch eine Diktatur, phasenweise eben auch die griechische Obristendiktatur, aber auch Staaten, von Südkorea bis hin zu Diktaturen in Lateinamerika wurden irgendwie unter dem Westen subsumiert. Im Grunde genommen gehörte zu dem Westen alle, die antikommunistisch waren und sich gegen Moskau richteten. Und diese harte Abgrenzung, die gerade die Bundesrepublik gegenüber der DDR verfolgte, die im Rahmen der sogenannten Hallstein-Doktrin verlangte, dass keine Kooperation gemacht wird mit Staaten, die die DDR anerkennen, die führte dazu, dass gleichzeitig die Kooperation mit vielen anderen Diktaturen im Süden legitimiert wurde.
Sie arbeiten sich ja so durch die verschiedenen Beziehungen mit Diktaturen, haben alle ihre Eigenheiten und Spezifika, wurden aber von der Öffentlichkeit sehr unterschiedlich begleitet. Manche sehr hellhörig und wach und manche gar nicht. Wie kam das?
Das ist der eigentlich besonders interessante Punkt oder ein wichtiges Ergebnis des Buches, dass diese zunächst eben doch sehr pragmatische Kooperation mit Diktaturen durch öffentlichen Protest eingeschränkt wird. Seit den 60er Jahren gehen Gastarbeiterinnen aus Griechenland, aus Franco-Spanien, Studierende aus Iran oder aus Chile auf die Straßen, verbünden sich mit Gewerkschaften, mit der Neuen Linken in den 68ern und protestieren gegen diese Länder. Und hier zeigt sich, dass dieser öffentliche Protest, dieser Druck von der Straße durchaus Effekte hat auf das Regierungshandeln. Und das führt dazu, dass bei einigen Diktaturen, wie etwa bei Chile, bei Griechenland oder auch bei Südkorea, durchaus Sanktionen stattfinden, dass Geheimverhandlungen beginnen, um Menschen freizukriegen aus den dortigen Foltergefängnissen und dass es durchaus Wirkung hatte. Und hier kann ich zeigen, wie langsam so seit den 60er, 70er Jahren das Konzept von universalen Menschenrechten in der Politik ankommt. Also wie in gewisser Weise das entsteht, was wir heute eine wertefundierte Außenpolitik nennen.
Entsteht gleichzeitig auch so etwas wie eine Abstumpfung? Also irgendwo habe ich bei Ihnen die Formulierung gefunden, mittlerweile ist es ja eingeübt, auch die Menschenrechte anzusprechen.
Ja, in der Tat, in den 1990er Jahren bestimmte Routinen etabliert, bei denen Wirtschaftsdelegationen in ein Land reisen, wie etwa China, und gleichzeitig Menschenrechte an einem bestimmten Punkt angesprochen werden. Und da ist die Gefahr, dass das zu einem Ritual wird. Es ist ein fester Programmpunkt, den die Diktaturen dann mitunter eben auch akzeptieren, gerade wenn er vertraulich eben auch gehandhabt wird. Und hier ist es natürlich wichtig, solche Routinen zu durchbrechen, damit dieses Eintreten für Menschenrechte auch weiterhin Ergebnisse bringt.
Haben Sie eine Idee, wie man das tun könnte?
Na, das Buch zeigt ja, dass Sanktionen kurzfristig eigentlich nur dann Erfolg haben können, wenn konkrete Forderungen mit sehr konkreten Menschenrechtsforderungen eben verbunden werden. Und gerade bei China ist ganz erstaunlich, dass gegenüber diesem sozialistischen Land in den 80er Jahren, soweit die Akten das dokumentieren, Menschenrechte eigentlich nie angesprochen wurden. Gleichzeitig ist China aber auch ein Beispiel dafür, wie die Menschenrechte in die Politik kommen. Die Bewegung von unten, insbesondere die Grünen, machen Kampagnen gegenüber der China-Politik in Tibet, mobilisieren im Bundestag dagegen. Und das führt dazu, dass sich Deutschland dann bei den Sanktionen nach der Niederschlagung der Proteste 1989 in China durchaus bereit erklärt, auch an den weltweiten Sanktionen teilzunehmen, zumindest für ein Jahr. Danach allerdings zeigt sich wieder die Doppelstrategie und der wirtschaftliche Austausch wird sehr, sehr stark gefördert. Aber immerhin sind die Menschenrechte Teil eben auch der folgenden politischen Gespräche bis heute.
Könnte man sagen, dass China die Widerlegung der Idee ist, die hinter der Ostpolitik steckte, Wandel durch Annäherung?
Also tatsächlich ist China bis heute das Paradebeispiel, wo kaum versucht wurde, Sanktionen zu machen, vornehmlich 1989, sehr, sehr lange Menschenrechtsverletzungen toleriert wurden. Man muss allerdings auch sagen, dass in den 1990er Jahren zunächst tatsächlich die Hoffnung bestand, dass China ähnlich wie die Sowjetunion sich demokratisieren würde. Die Politik, die jetzt unter Xi und natürlich auch in anderen Teilen der Welt wieder zu neuen Diktaturen geführt hat, die war nicht absehbar. Allerdings sind die Verbindungen so eng ausgebaut worden zu China und anderen Ländern, dass heute schwer ist, hier mit Sanktionen zu agieren.
Wie soll man denn mit Diktaturen umgehen? Was ist denn Ihr Fazit nach diesem Buch?
Das ist natürlich immer im Einzelfall zu entscheiden und die Geschichte wiederholt sich nicht. Sie gibt nur Möglichkeiten eben vor, was mal Erfolg hatte oder nicht Erfolg hatte. Generell würde ich nicht für einen Abbruch der Beziehung plädieren, sondern dafür, abgestufte Sanktionen einzuleiten, die möglichst international sind. Denn das ist ja natürlich das Grundproblem, dass andere Länder einspringen. Und die heutige Herausforderung ist vor allem, dass mit China eine Riesenmacht andere Diktaturen bei Bedarf unterstützt, wie zum Beispiel Iran oder eben auch Russland.
Hören wir also ein Stück aus Deals mit Diktaturen von Frank Bösch, nämlich das Kapitel zum Massaker auf dem Pekinger Platz des Himmlischen Friedens im Juni 1989. Es liest Stefan Wilkening in der Regie von Irene Schuck.
Der 4. Juni 1989, an dem das Militär die Proteste am Tiananmen-Platz in Peking brutal beendete, war ein nachhaltiger Einschnitt, außen- und innenpolitisch, ökonomisch und kulturell. Obwohl die Kommunistische Partei Chinas bis heute eine offene Thematisierung unterdrückt, sind die Ereignisse auch dort präsent. In den westlichen Ländern, gerade in der Bundesrepublik, veränderten sie die Sicht auf China und die dortige Menschenrechtslage. In Erinnerung sind bis heute Bilder von Studenten, die auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking friedlich für die Demokratie eintraten, bis das Militär ihn mit Gewalt räumte. Ohne vorherige Organisation kamen Proteste in schätzungsweise 83 Städten auf, an denen sich auch viele Arbeiter beteiligten. Viele Zeitzeugen beschrieben, wie sich bislang unpolitische jüngere Menschen spontan dem drohenden Militäreinsatz entgegenstellten. Die Proteste starteten 1988 gegen Preissteigerungen, die Studenten und Arbeiter besonders trafen und die Korruption der Funktionäre förderten. Die Forderung nach besseren Lebensstandards und einem offenen Dialog über Missstände stand zunächst im Vordergrund. Erst in einer zweiten Phase 1989 rückten die Meinungsfreiheit und demokratische Grundrechte ins Zentrum. Dass die Parteiführung den geforderten Dialog ablehnte und von einem Aufruhr und einer kleinen Handvoll Menschen mit Hintergedanken sprach, erhöhte den Zulauf. Vergeblich versuchten die Studenten auf dem Tiananmen-Platz einen Dialog per Hungerstreik zu erreichen, der die Solidarität im Land vergrößerte. Ihre wochenlange Besetzung dieses zentralen Platzes war ein symbolischer Akt, der einen alternativen politischen Raum schuf. Über Hongkong erhielten sie auch materielle Unterstützung aus dem Ausland, weshalb Chinas Führung unterstellte, westliche Agenten hätten dies ausgelöst. Der Besuch des sowjetischen Reformers Michail Gorbatschow im Mai 1989, der nun als ein Vorbild erschien, verstärkte den Andrang und verhinderte zunächst eine gewaltsame Räumung. Vor allem führte er Journalisten aus aller Welt nach China, die über die Protestierenden berichteten. Erst nach Gorbatschows Abreise wurde das Kriegsrecht verhängt und Kontakte zu Ausländern wurden untersagt. Gegen die erwartete militärische Räumung blockierten immer mehr Menschen die Straßen und einige warfen auch Brandsätze und Steine. In der Nacht zum 4. Juni 1989 ließ Deng schließlich den Platz gewaltsam räumen. Die Zahl der Opfer ist bis heute unklar. Mindestens einige hundert Menschen wurden getötet, wenn nicht über 1000. Viele tausend verletzt. Die bundesdeutsche Empörung war umso größer, da das Auswärtige Amt zunächst von über 3000 Toten allein in den Kliniken ausging und den wahllosen Blutrausch der Soldaten betonte. Das Massaker wurde durch Chinas Öffnung zum globalen Medienereignis mit einem Live-Broadcasting of History, das die Welt erschütterte. Rasch kam es zu einem Kampf um Bilder, den China verlor. Ikonische Fotos wie der Tank Man, der sich als Einzelner den Panzern entgegenstellte, überlagerten Chinas Aufnahmen von ausgebrannten Bussen, die die gewaltsamen Proteste gegen Zivilisten belegen sollten. Die Bilder erinnerten an Ost-Berlin 1953, Budapest 1956 oder Prag 1968. Dies führte auch bei Konservativen zu einer kritischen Bewertung Chinas, zumal die Volksrepublik nun wieder mit der DDR sympathisierte. Dass die DDR-Führung die gewaltsame Niederschlagung der Proteste öffentlich als Herstellung von Ordnung und Sicherheit lobte, wurde in der Opposition als Warnung verstanden. Die Solidarität der SED mit China hatte massive Folgen. Das Ansehen der SED sank weiter und die Angst vor einer chinesischen Lösung trug zur betonten Gewaltfreiheit der ostdeutschen Protestierenden bei, die sich mit Chinas Opposition solidarisierten. Zugleich führte die internationale Ächtung Chinas der SED-Führung vor Augen, welche massiven Folgen ein ähnliches Vorgehen in der DDR haben würde. Wie reagierte der Westen und speziell die Bundesrepublik auf die Ereignisse vom 4. Juni 1989? Den Takt gab die USA vor. Bereits am 5. Juni verkündete der republikanische US-Präsident George Bush, hohe politische Besuche und Rüstungsexporte einzustellen. Verletzten bot er medizinische Hilfe an, Verfolgten Asyl und traf sich mit chinesischen Studenten in den USA, um Solidarität zu zeigen. Zu weiteren Sanktionen im Handel, besonders zur Aussetzung von Exportkrediten der Entwicklungsbank und Kreditbürgschaften, trieben ihn jedoch erst das Repräsentantenhaus und die öffentliche Meinung. Um seinen guten Draht zu Deng zu wahren, schrieb ihm Bush schon am 21. Juni einen handschriftlichen Brief, dass er zu Sanktionen gedrängt worden sei, aber mit ihm über geheime Gesandte in Kontakt bleiben wolle, was Deng akzeptierte. Die Bundesregierung vertrat einen ähnlich ambivalenten Kurs. Hochrangige Kontakte und Rüstungsexporte, die laut COCOM und Rüstungskontrollgesetz ohnehin nicht legitim waren, stellte sie ein. Erleichtert stellte sie fest, dass die Vorführung deutscher Kampfhubschrauber in China noch nicht in ein Geschäft gemündet war. Zugleich hieß es im Auswärtigen Amt bereits am 9. Juni intern, Sanktionen aber entsprechen nicht unserem Interesse. Wir müssen unbedingt vermeiden, die bestehenden Beziehungen zu China noch weiter und dies durch formelle politische Erklärungen zu kappen, als ohnehin schon durch die Ereignisse geschehen. Wir können, wenn überhaupt, nur dann Einfluss in China nehmen, wenn Beziehungen bestehen. Im Bundestag verurteilte Kanzler Kohl kurz die Gewalt, monierte aber vor allem, dass die DDR-Führung Chinas Vorgehen unterstütze. Wie andere westliche Regierungschefs sprach sich Kohl auch bei einem G7-Treffen im Juli für eine gemäßigte Reaktion und eine mögliche Rückkehr zur Zusammenarbeit aus. In Deutschland war es erneut der Bundestag, der parteiübergreifend mit deutlichen Worten Konsequenzen verlangte. Bemerkenswert selbstkritisch konzedierte Michaela Geiger, CSU, Vorsitzende der Arbeitsgruppe Außenpolitik der Unionsfraktion: Auch wir haben uns offenbar getäuscht und waren auf die gewaltsamen Veränderungen in keiner Weise vorbereitet. Wir haben die wirtschaftlichen Fortschritte Chinas gesehen und geglaubt, dass sich auch die Ideologie wandeln würde. Für die deutsch-chinesische Zusammenarbeit wird es gravierende Auswirkungen geben. Welche Firma könnte sich in Zukunft entschließen, ihre Mitarbeiter dorthin zu entsenden? Selbstkritisch betonte auch Norbert Gansel, SPD, dass wir in der Vergangenheit gegenüber China nicht klar genug auf die Einhaltung der elementarsten Menschenrechte gedrängt haben. Beifall bei allen Fraktionen. Die Ereignisse in China brachten damit die Grundannahme der bundesdeutschen Politik ins Wanken, dass mehr Kooperation, Handel und Markt auch zu mehr Demokratie führe. Besonders die SPD und Grünen verlangten weitreichende Konsequenzen. Wie bei dem Tibet-Antrag 2 Jahre zuvor beschloss der Bundestag eine fraktionsübergreifende kritische Resolution. Der brutale Waffeneinsatz gegen friedliche, für ihre demokratischen Rechte demonstrierende Bürger ist eine schwere Verletzung der Menschenrechte, hieß es hier. Eine positive Fortentwicklung der deutsch-chinesischen Beziehungen wird künftig die Respektierung der elementaren Menschenrechte durch die chinesische Regierung voraussetzen. Unter dem Eindruck der fortgesetzten Verhaftungen und Hinrichtungen in China verlangte der Bundestag eine Woche später zudem die Aussetzung der Hermes-Bürgschaften und der Kapitalhilfe im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit. Im Europäischen Rat bekräftigten die Regierungschefs dies auf westeuropäischer Ebene und baten die Weltbank, Kredite auszusetzen. Keine Mehrheit fanden die weitergehenden Forderungen der Grünen nach Rückberufung des Botschafters, Wirtschaftssanktionen und einer spürbaren wirtschaftlichen Isolierung. Dennoch gab der Bundestag damit der Regierung den wirtschafts- und außenpolitischen Kurs gegenüber China vor. Die Kritik und die Sanktionen fielen für damalige Maßstäbe sehr deutlich aus und überraschten Chinas Führung, die westliche Nachsicht gewohnt war. So gab es bisher nur wenige Diktaturen, bei denen die bundesdeutsche Entwicklungshilfe markant eingeschränkt worden war. Neben Chile, etwa Äthiopien, nach den sozialistischen Kurswechseln 1978, für das sowjetisch besetzte Afghanistan 1980 und für Nicaragua 1984 sowie nach den blutigen Repressionen in Birma 1988. Andere Länder mit massiven Menschenrechtsverletzungen wie Sri Lanka, die Philippinen oder Haiti erhielten weiter Entwicklungshilfe. Der öffentliche Druck entschied hierüber. Zugleich bot die Bundesregierung Ad-hoc-Hilfe an. Sie richtete Gnadenappelle an Chinas Regierung wegen der Hinrichtungen und das Auswärtige Amt sammelte die Haftlisten von Amnesty International. Chinesische Studenten und Wissenschaftler in Deutschland erhielten Stipendienverlängerungen, um vorerst in der Bundesrepublik zu bleiben. Bis zu 2 zusätzliche Jahre wurden ihnen zugestanden. Dann sollten sie notfalls, wenn keine gefahrlose Rückreise möglich sei, einen Asylantrag stellen. Die Hilfe für Verfolgte hatte zugleich Grenzen. So wehrte sich das Auswärtige Amt gegen ein Asyl für einzelne nach Hongkong geflüchtete chinesische Dissidenten. Auch die Botschaft in Peking sollte auf ihr Gelände geflüchteten Studenten zwar zunächst Zuflucht gewähren, sie dann aber nach Rücksprache mit dem chinesischen Außenministerium wieder unauffällig herausbringen. Rettungsaktionen wie 1973 aus Chiles Botschaft waren nicht vorgesehen. Ebenso entstand keine zivilgesellschaftliche Hilfsaktion wie bei der Aufnahme der Boat People 1979. Zumindest unmittelbar nach der gewaltsamen Räumung vom 4. Juni 1989 kam es zu Protesten auf deutschen Straßen. Chinas Beschwerden darüber konterte die deutsche Seite mit dem Verweis auf das freie Demonstrationsrecht. Die Grünen überließen chinesischen Studierenden sogar ein Bonner Bürozimmer, damit diese per Fax den Protest auch in Verbindung mit Dissidenten in Hongkong organisieren konnten. Auf einer größeren Solidaritätskundgebung am 1. Oktober, die Petra Kelly und die Grünen unter anderem mit den Jusos durchführten, sprach mit Yan Jiaqi ein führender Kopf der Tiananmen-Proteste, der nun im Pariser Exil die Federation of Democratic China leitete. Damit erhielten die Opfer aus China eine Stimme. In der Öffentlichkeit wandelte sich das China-Bild. Das alte Stereotyp vom grausamen und verschlagenen Chinesen kam wieder auf. Dengs weltweites Ansehen als Reformer kippte schlagartig. Dieselben Experten und Politiker, die ihn ein Jahrzehnt lang gewürdigt hatten, urteilten nun vernichtend über ihn. Dabei setzte Deng nur jenen Kurs fort, den er 1979 begonnen hatte. Ökonomische Reformen unter der Führung der Kommunistischen Partei. Angesichts des Umbruchs in Osteuropa fürchtete Deng eine ähnliche Entwicklung wie in Polen, wo die Proteste und runden Tische ebenfalls am 4. Juni 1989 zu Wahlen führten und das Ende des Sozialismus einläuteten. Mehr Rechte für Minderheiten sah Deng schon 1988 als Ursache für den möglichen Zerfall der Sowjetunion und des Warschauer Pakts. Vor allem die Hinrichtung von Rumäniens Staatschef Nicolae Ceausescu Ende 1989 und dann auch der Zusammenbruch der Sowjetunion bekräftigten Deng in seinem kompromisslosen Kurs, der eine neue Annäherung an den Westen erschwerte. Umsetzung und Aufweichung der Sanktionen. In der Öffentlichkeit dominierte die Kritik an Chinas Führung. Selbst Spitzenpolitiker ließen rund 2 Jahre Begegnungen ruhen. Die wirtschaftliche Kooperation brach hingegen kaum ein. Einige deutsche Firmenvertreter reisten im Juni ab, kehrten aber rasch wieder zurück nach China. Der Handel lief weiter, ebenso Großprojekte wie Volkswagen Shanghai. Und China zahlte bei Lieferungen pünktlich. Daher betonte der deutsche Botschafter in Peking, Hans-Peter Hellbeck, im August 1989, »Wir haben den Chinesen verbal unsere Bereitschaft zur weiteren Zusammenarbeit übermittelt. Wir haben den Chinesen gesagt, dass wir keineswegs daran dächten, Verträge zu brechen.« Deutsche Wirtschaftsvertreter in China, wie der Leiter der Schlömann-Simag AG, Heinrich Weiß, unterstrichen öffentlich, dass sich für sie wenig ändere. »Wir müssen auch in dieser Situation die Verbindung halten. Ich bin sicher, dass die Chinesen irgendwann wieder einen liberaleren Kurs steuern werden. Uns ist in Peking signalisiert worden, dass die geschäftlichen Beziehungen weiter ausgebaut werden sollen. Denn Sanktionen bringen nichts und sind auch nicht durchsetzbar. Das hat sich schon beim Röhrenembargo gegen die Sowjets gezeigt. Irgendein Lieferant springt immer ein.« Ähnlich wie bei früheren Sanktionsdebatten betonte auch DIHT-Präsident Hans-Peter Stiel, Sanktionen treffen nur den kleinen Mann und Verträge müssten eingehalten werden. Die Wirtschaft sei das denkbar ungeeignetste Medium, um totalitäre Staaten zu disziplinieren. Solche Interviews lobbyierten für ein Business as usual. Die Aussetzung der Hermes-Bürgschaften war die härteste Maßnahme gegen China. Sie galt rasch als Hauptgrund dafür, dass die bundesdeutschen China-Exporte 1990 sanken. Da die anderen westlichen Staaten ebenfalls Exportversicherungen einschränkten und die Weltbank ihre Unterstützung reduzierte, verteuerten sich Chinas Kreditraten und die ausländischen Direktinvestitionen sanken. Intern hieß es im Auswärtigen Amt aber immer wieder, Hermes sei kein Mittel zur Ausübung politischen Drucks, sondern nur zur Risikoabschätzung. Da andere Staaten zumindest bis zu einem Jahr Exportkredite versicherten, drängten das Auswärtige Amt und das Wirtschaftsministerium ab Anfang 1990 nachdrücklich auf die Aufhebung dieser Sanktionen. Über den Ostausschuss der deutschen Wirtschaft lobbyierten die Unternehmen gegenüber den Abgeordneten, per Hermes-Bürgschaft wieder Projekte abzusichern, da dies der Bevölkerung zugute käme. Kohl und Genscher verlangten im Juni 1990, die Fraktionen für die Revision der Hermes-Aussetzung zu gewinnen, und Kohl kündigte sogar gegenüber China die baldige Freigabe an. Viele Abgeordnete hatten jedoch Bedenken. Erst am 30. Oktober 1990 gab die Regierungsmehrheit gegen die Stimmen der Opposition die Hermes-Deckungen für kurzfristige Geschäfte frei und ausnahmsweise auch für längere. Damit hatte die Bundesrepublik diese Sanktionsform etwas länger durchgehalten als andere Staaten. Die Entwicklungshilfe lief ebenfalls mit einigen temporären Einschnitten weiter. Bei der technischen und finanziellen Zusammenarbeit wurden zahlreiche Vorhaben fortgeführt. 1990 immerhin mit 220 Millionen D-Mark anvisiert. Fortgeführt wurde 1989 auch der wissenschaftliche Austausch. Die Max-Planck-Gesellschaft setzte ihre vielfältigen Kooperationen und wechselseitigen Besuche fort. Die deutschen Lektoren in China blieben ohnehin meist dort. Die meisten deutschen Studierenden in China flogen im Herbst zum Semesterbeginn wieder ins Land. Trotz Auswahl und Überwachung berichteten die deutschen Lehrkräfte aus China von erstaunlich freimütigen Äußerungen ihnen gegenüber, privat und sogar in den Veranstaltungen. Studierende, die nach Deutschland kamen, wurden von Chinas Behörden stärker als zuvor politisch ausgewählt. Dennoch plädierte das Auswärtige Amt für die Aufnahme dieser Stipendiaten, auch aufgrund der Erfahrung mit allen totalitären Staaten, dass öffentlich gezeigte Linientreue häufig die wahre Einstellung verdeckt und dass der Anteil politischer Opportunisten, die später auch wieder demokratisch optieren würden, recht hoch sein dürfte. Die Analogie zu Deutschland nach 1945 war unverkennbar. Auffällig viele Projekte wurden bei der kulturellen Kooperation verschoben. Reisen von Schriftstellern oder Orchestern wurden vertagt, ebenso Sitzungen des Deutsch-Chinesischen Kulturausschusses. Anderes fortgesetzt, etwa die Einladung von chinesischen Volkstanzgruppen oder Ausstellungen. Ähnlich wie in der Wirtschaft klagten Kulturschaffende, dass dieser Boykott wenig bringe und die Falschen treffe. Die Lyrikerin Ulla Hahn, deren Reise im Rahmen einer Hamburger Schriftstellerdelegation entfiel, klagte in der FAZ: Es kann den Machthabern in China doch nur recht sein, wenn wir wegbleiben. Genau das ist doch ihr Konzept. Pinochet, Salazar, Franco mussten nicht einen Tag früher gehen, weil das Ausland sie mied. Die Wirtschaft macht sich die Hände schmutzig, die Kultur hält die weiße Weste davor.
Stefan Wilkening las aus »Deals mit Diktaturen« von Frank Bösch. Regie Irene Schuck, Technik Daniela Röder. Ein Ausschnitt natürlich nur aus diesem erzählenden historischen Sachbuch, das einen Bogen spannt von 1949 bis heute und das der Autor im Untertitel »Eine andere Geschichte der Bundesrepublik« nennt. Es ist erschienen im Verlag C.H. Beck, mit dessen freundlicher Genehmigung Sie diese Folge auch im Bayern 2 Podcast Lesungen finden. Dort gibt es übrigens auch noch, allerdings nur noch für 2 Wochen, Lesung und Gespräch zu »Das fragile Glück der Harmonie« von Luo Lingyuan, die die studentische Demokratiebewegung im China von 1989 und ihre Niederschlagung aus Sicht zweier Studenten beschreibt. Am Mikrofon war hier Judith Heidkamp und die sagt Danke fürs Zuhören.